mit dem Moustache. Monsieur Binaire, darf ich mich vorstellen? Genau, ich bin schon auf Vorbereitung fürs Zeltlager und ich war überrascht, dass der Bart so schnell wächst. Ich bin ein bisschen früh dran, nur dass ihr euch nicht erschreckt. Vor so ungefähr einem Dreivierteljahr, da haben wir mal eine Umfrage zusammen gemacht. Umfrage im Gottesdienst, da ging es um die Frage, was sind Themen, was würdet ihr euch wünschen, was wir predigen sollen? Auch was ist ein Thema, wo ihr sagt, oh, lasst uns darüber mal sprechen, das fände ich wichtig. Und eine Sache, die immer wieder genannt wurde, war die Frage, können wir mal zusammen einen Bibeltext, so ein ganzes Buch der Bibel durchmachen? Und genau das starten wir heute. Wir haben uns den ersten Johannesbrief rausgesucht und wir wollen Kapitel für Kapitel, Vers für Vers, so richtig uns reinknien mal in einen mega wertvollen Bibeltext. Und im Bibeltext reinknien, deswegen meine Top 2 Empfehlungen für dich ist, ich habe schon kurz in Connect geschrieben, bring deine Bibel mit. Wir wollen uns ja reinknien, wir wollen Bibel lesen, wir wollen gemeinsam in Gottes Wort unterwegs sein und auch um zu kontrollieren, ob das, was der da vorne sagt, auch stimmt oder nicht. Also wir wollen ja wirklich auch gucken, stimmt das, was da steht. Denn ich glaube, die Bibel ist mehr als nur ein Buch. Sie ist Gottes Wort und Gottes Wort spricht. Deswegen ist es so wertvoll, wenn wir selber auch in unserer Bibel zu Hause sind, wenn wir da reinmalen, wenn es zu meiner Heimat wird. Und zusätzlich haben wir für euch dieses Heftchen. Silvi, du hast es schon vorgestellt. Ihr habt es auch schon bekommen. Wer es noch nicht hat, kann sich nachher noch draußen eins holen. Was dieses Heft besonders wertvoll macht, sind vor allem eure persönlichen Gedanken. Der Johannesbrief, ihr werdet das merken, der ist ein richtig praktischer Brief. Da wird sehr, sehr konkret. Und der Johannes wirbt dafür, Jesus persönlich kennenzulernen. Und zwar so, dass er im Alltag eine Realität spielt. Und nicht nur so ein theoretischer Glaube wird. Und deswegen haben wir da immer auch so verschiedene Abschnitte drin. So, es steht für jeden immer so eine Doppelseite für einen Predigt. Da seht ihr oben dann auch immer schon den Text drin, auch wer predigen wird, Datum habt ihr schon. Also könnt bis zu den Sommerferien mal vorausgucken. Aber der größte Schatz wird, wenn ihr so fortlaufend für euch so reinschreiben könnt, was war letzten Sonntag? Ah ja. Weil der Johannesbrief ist ja eigentlich ein ganzer Brief. Also wenn wir Briefe schreiben, dann nehmen wir die ja nicht, also angenommen, ich würde meiner Frau einen Liebesbrief schreiben, dann würde ich das jetzt nicht Woche für Woche immer so 3 Verse lesen, normalerweise, sondern ich lese es als Ganzes. Und da hilft es, wenn man so eine fortlaufende Reihe hat, auch wirklich diesen Überblick zu behalten, damit reinzugucken. Warum der Johannesbrief? Vielleicht noch einen Satz. Der Johannesbrief wurde geschrieben vom Apostel Johannes, der auch das Johannesevangelium geschrieben hat. Und sein Wunsch ist, dass wir Glaube persönlich erleben. Er schreibt hier und sagt, ich wünsche mir, dass wir, wenn wir über Gott reden, nicht nur Theorie im Kopf haben. So eine theoretische Vorstellung darüber, ich weiß etwas über Gott, sondern ich kenne den. Ich weiß, wer es ist. Ich weiß nicht, ob du das von dir sagen kannst. Ich habe keine Ahnung. Kannst du von ihm sagen, ich kenne ihn? Also nicht nur, ich weiß viel über Gott und über den christlichen Glauben, sondern ich kenne ihn. Keine Ahnung, was würdest du antworten, wenn jemand dich fragen würde, was bedeutet Glaube für dich oder Religion? Würdest du sagen, so, ja, ich halte das wichtig, dass man, und da kommt so eine Sammlung an Regeln und an Dingen und Werten. Oder ist es ein Mensch, den du kennst, Jesus, den du kennst, der dein tägliches Handeln prägt? Und genau dafür wirbt der Johannes. Er möchte uns helfen, dass Glaube, dass es echt wird, dass es lebendig wird, dass es persönlich wird. Und weil das so ein praktischer Brief ist, haben wir immer auf der rechten Seite dann nachher 3 Anwendungsfragen. Keine Sorge, wir werden nie abfragen, du musst dein Heft auch nie vorlegen oder irgendwas, sondern es ist wirklich nur für dich. Ihr dürft da wirklich auch ehrlich reinschreiben dementsprechend. Aber wenn ihr merkt, oh, da lerne ich gerade etwas über Gott, das will ich mir merken. Oder ich merke was über mein eigenes Herz oder über mich. Schreibt es euch rein. Und auch die letzte Frage, hey, ich möchte diesen Jesus persönlich, ich möchte einen Schritt weitergehen, ich möchte ihn kennenlernen, was könnte das bedeuten, was will ich nächste Woche angehen? Dann schreibt es euch auf, weil mir geht es zumindest so, mein Kopf ist manchmal wie so eine Höhle, da geht was rein und ich vergesse es schon wieder nach 2, 3 Stunden, spätestens nach dem Kaffee. Deswegen aufschreiben hilft unglaublich. So, ich hoffe, jetzt seid ihr motiviert und dabei. Wir starten mit dem Bibeltext. Wenn ihr eine Bibel habt, wie gesagt, nehmt gerne eure eigene Bibel, 1. Johannes, ganz vorne, Kapitel 1, Vers 1 bis 4. Ich lese meistens aus der Elberfelder Übersetzung. was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut, mit unseren Händen betastet haben vom Wort des Lebens. Jetzt kommt so ein kleiner Einschub. Und das Leben ist offenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns offenbart worden ist. Einschub Ende. Was wir gesehen und gehört haben, verkünden wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen ist. Ich weiß nicht, was das erste Gedanke ist. Oh weia, was kommt hier? Aber vielleicht merkt ihr auch, das ist ein Brief, der ist nicht so normal. Da kommt kein Einleitungssatz. Nicht so, lieber Max, schön, dass es dich gibt. Ich wollte mal wieder Hallo sagen. Sondern Johannes ist direkt im Thema. So Johannes-Style. Und man merkt so ein bisschen seine Leidenschaft, wie sie mit ihm durchgeht. Er schwärmt von Jesus und von diesem Zeugnis. Er sagt, er schwärmt so sehr dafür, von der Wahrheit, von der Botschaft für Jesus, dass er es nicht mal schafft, einen ersten Satz fertig zu schreiben. Also er beginnt seinen Satz und mittendrin ist er so im Schwärmen, dass dieser Einschub, da kommt Vers 2, das so, da wird es holprig und da kommt so ein Einschub, eine kurze Leidenschaftsrede über Jesus. Jesus, und das ist der Jesus. Und dann beginnt er bei Vers 3 wieder, nur um es zu verstehen, was in dem Text passiert. Und dann beginnt er Vers 3 wieder, greift es nochmal auf und dann, nochmal, was wir gesehen und gehört haben, verkünden wir euch. Genau. Es gäbe jetzt verschiedene Dinge, die wir heute machen könnten, die wir nicht tun werden. Wir werden uns nicht darüber unterhalten, wie viel da drin steckt im ersten Vers, was mit dem Anfang gemeint ist, was da alles dahinter steckt. Auch nicht über den Einschub, weil ich glaube, dass das nicht die Kernbotschaft ist von diesem Abschnitt. Gleich im ersten Abschnitt von seinem Brief, unten in Vers 4, da schreibt er, warum wir den Johannesbrief kriegen. Warum der Johannesbrief? Damit unsere Freude vollkommen ist, wird. Bleiben wir mal kurz bei diesem Satz stehen. Da gibt es dieses Wir und unsere Freude. Also wir knien uns jetzt rein, ihr merkt schon. Jetzt könnte man das Gefühl haben, wen meint der damit wir? Also wer ist wir schreiben und wer ist uns, was meint er mit unsere Freude? Im Alltag gibt es ja das manchmal, dass wir sagen, aber du meinen. Kennt ihr das? Oder wir sagen und ich meinen. So. Also man nennt es auch als rhetorisches Stilmittel, so dieses Autoren-Wir. Also Beispiel ohne Kontext. Angenommen, ein Ehemann sagt zu seiner Ehefrau, ja, wir sollten dringend mal wieder die Küche putzen. So, ja? Dann wird die Frau ihn böse angucken, weil sie genau weiß, wer mit wir gemeint ist. Ja? Er sagt zwar wir, aber er meint eigentlich du. Und umgekehrt haben wir das auch manchmal, so wenn man einen Fehler macht zum Beispiel, auf der Arbeit, oh, da haben wir wohl einen Fehler gemacht. Ja, so. Ja, okay, ja, ich wollte nicht sagen, ich habe den Fehler gemacht. Ich habe mich verrechnet. Und wenn Johannes hier dieses wir verwendet, dann könnte man schon meinen, meint er dieses Autoren-Wir, also was steckt da dahinter? Will er in Wirklichkeit sagen, das schreibe ich, damit meine Freude nachher größer wird? So, könnte man meinen, ich glaube nicht. Das meint er nicht hier, das ist nicht der Fall. Wenn wir den Abschnitt auch so als Ganzes lesen, dann stellen wir fest, dass es ganz viele Wirs und Unsers in diesem Text vorkommen. Und schon ganz oben heißt es, was wir von Anfang an gehört haben. Und er meint mit diesem Wir die Apostel und bezieht sich dort mit ein. Was wir gehört haben, was wir gesehen haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut haben, mit unseren Händen sogar angefasst haben. Wir haben Jesus angefasst. Ich weiß, wovon ich rede. Der Johannes, der nimmt hier die volle Autorität eines Apostels und sagt, ich bin mir sicher, weil ich diesen Jesus kenne. Ich habe es erlebt, ich war dabei. Das hat schon fast den Charakter wie von einem Zeugen vor Gericht, der da hinsteht und sagt, ich bezeuge hiermit, das ist wahr, weil ich war dabei. Ich weiß es. Wir verbürgen uns dafür, dass es so war. Genau dafür stehen wir. Und so geht es dann auch weiter. Also diesen ersten Vers, da haben wir das Wir, die Apostel. Und ab Vers 2 kommt mit dem Wir eine kleine Wendung rein. Das werdet ihr merken. Bei dem Wir, da beginnt er sagen, weil wir, die Apostel, uns dafür verbürgen, wünschen wir uns aber, dass ihr dasselbe erlebt. Johannes wünscht sich, dass du, dass ich, Jesus spüren, anfassen, erleben, dass du merkst, er ist Realität. Er ist kein Theoriekonstrukt. Es wird immer mehr zu einem Wir. Und ab Vers 4, da unten, da ist mit Wir gemeint, dass wir alle, wir Christen, Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn haben. Das ist sein Ziel. Ich schreibe euch dies, damit, wir schreiben euch das, die Apostel, damit unsere Freude, also nicht nur die von den Aposteln, sondern unsere Freude, unsere gemeinschaftliche Freude als Gemeinde, dass die vollkommen wird. So, jetzt wo wir geklärt haben, was mit wir und unserer Gemeinde ist, können wir zu dem eigentlichen Grund von dem Brief kommen. Denn dieser Brief redet von unserer von kommenden Freude. Und diese Freude, die ist keine individualistische Freude. Also nicht so, oh, vielen Dank für die Blume, da freue ich mich jetzt drüber. Sondern es ist eine kollektive, eine gemeinsame Freude. Da steht unsere Freude. Es ist nicht deine Freude, auch nicht meine Freude, sondern unsere gemeinsame Freude. Warum ist das wichtig? Ich glaube, Johannes macht hier klar, dass die Freude von dir und meine Freude, dass sie zusammenhängen. Du kannst nicht nur von deiner Freude reden, ohne von meiner Freude zu reden. Es ist eine gemeinsame Freude. So etwas wie einen christlichen Individualismus, den kennt Johannes nicht. Werden wir auch in den nächsten Sonntagen noch hören. Timothy Keller, bekannter Prediger, der bringt es auf den Punkt, der hat mal gesagt, christliche Freude ist keine private Angelegenheit. Christliche Freude ist keine private Angelegenheit. Es gibt kein Ich und Gott allein im stillen Kämmerlein freuen uns, aber meine Brüder und Schwestern, ob die sich freuen oder nicht, ist mir egal. Das gibt es nicht. Sondern es ist immer eine geteilte Freude. Und ich weiß, wir sind alle super individualistisch aufgewachsen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo immer nur ich und alles egal sonst ist. Ich habe mein Ding, du hast dein Ding. Ich habe meinen Glauben, glaub, was für dich passt. Ich habe meine Freude. Wenn ich mich darüber freue, lass mich doch, musst du dich ja nicht freuen. Wenn du dich freust, geht es mich nicht an. Aber so denkt Johannes nicht. Das gibt es für Johannes nicht. Freude für Johannes, sagt er, die Freude kommt aus der Gemeinschaft. Aus der Gemeinschaft, Vers 3. Gemeinschaft zwischen Christen und mit dem Vater und dem Sohn. Da hier steht es, können wir nochmal kurz hinwerfen. Hier, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, Achtung, erstes damit ihr mit uns Gemeinschaft habt. Deswegen sagen wir euch das. Und zwar, das ist eine ganz besondere Gemeinschaft, die gucken wir uns gleich an, eine Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Das schreiben wir euch, damit aus dieser Gemeinschaft Freude erwächst. Freude. Das Ergebnis ist Freude. So für die, so alle, die Bock auf Griechisch haben, im Griechischen steht da bei Gemeinschaft das Wort Koinonia. Klingt ein bisschen komisch und ich erkläre ganz kurz, was es ist, weil es meint nicht in erster Linie soziale Gemeinschaft. Nicht in erster Linie, wir verstehen uns alle blendend, haben Spaß miteinander, sondern Koinonia meint in erster Linie, du bist Teil von etwas. Du gehörst dazu, du bist Teil von irgendwas. Und Paulus erklärt dieses Koinonia mal mit dem Bild von einem Körper. Von einem Körper. Da gibt es ganz verschiedene Teile. Da gibt es eine Hand, da gibt es Finger, da gibt es Fuß, einen Bauchnabel, da gibt es einen Hintern. Ja, so, ich habe das mal versucht, ein bisschen aufzumalen. Und alle diese Teile gehören zusammen. Ich weiß, was ihr euch fragt. Ihr fragt euch, wer ist der Hintern? Aber darum geht es nicht. Wir haben verschiedene Teile und Gemeinschaft bedeutet, wir sind eins. Du bist vielleicht Bauchnabel, ich weiß es nicht, ne? Oder Finger, aber Ziel ist Gemeinschaft, Koinonia, eine Einheit zu sein. Individuelles Christsein gibt es für Johannes nicht. Und darum gibt es auch kein Ich und mein Jesus allein. Das kannst du schon machen. Ich glaube, es ist möglich, alleine Christ zu sein für sich, aber du wirst merken, mir fehlt ein Großteil des Leibes. Mir fehlt was. Wer sagt, ich und mein Christsein allein, wird ein Stück kaputten Glauben leben. Weil ihm ein ganz großer Teil von dem fehlt, was Jesus verheißen und geboten hat. Gemeinschaft des Leibes. Individuelles Christsein funktioniert letzten Endes nicht. Ich glaube, es wird ungesund. Und ich glaube, wir leben gerade in einer Zeit, wo das wichtig ist, das nochmal zu betonen, weil wir so viel erleben, ich bin überall auf mich allein gestellt. Alles muss ich alleine machen. Gerade in einer Welt, wo wir sind, aber Christsein ist kein Einzelkampf. Nicht ich gegen die Welt, sondern wir gemeinsam. Wir brauchen die Gemeinschaft. Und vielleicht an der Stelle gleich mal ein paar Anwendungsfragen. Für dich so zum Überlegen, vielleicht ist das eine Frage für mich. Und zwar die Frage, wo lebst und wo erlebst du Koinonia, also Gemeinschaft? Also wo hast du Kontakt mit anderen Christen? Was sind für mich so die Orte? Wo bist du vielleicht Hand oder Finger für jemand anders oder Fuß? Wo triffst du dich mit Christen? Und ich meine jetzt mit Koinonia, nicht nur wir treffen uns und wir reden über Fußball, sondern wo treffen wir uns und haben Gemeinschaft als Christen, aber mit dem Vater und mit dem Sohn? Wo ist Koinonia? Wo ist Gemeinschaft? Wir hatten es am Mittwoch bei uns in der Kleingruppe. Ich fand das richtig schön. Dieter, Emma, Elisabeth, wir saßen so zusammen. Und wir haben gemerkt, wir haben gemeinsam gebetet. Und wir haben gemerkt, wie sich etwas bei uns selber verändert. Ich merke das immer wieder, wenn wir Gemeinschaft haben, gemeinsam vor Gott sind, nicht nur so soziale Gemeinschaft, dann ist es keine eindimensionale Sache, so ein Ding wie, ich bete, ich kipp mein Gebet ab und dann landet es irgendwo, sondern da kommt was zurück, es verändert sich was bei mir. Veränderung. Und du spürst, dass da verändert sich was, meine Ausrichtung, mein Herz verändert sich, auch meine Sehnsüchte verändern sich, unwichtige Dinge werden kleiner und große Dinge werden größer. Und du merkst, wie Freude, wie ein Frieden wieder hineinkommt. Johannes nennt es die vollkommene Freude. Das schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen ist. Eine perfekte Freude. Vollkommen ist so Superlativ hoch 3. So, im Griechischen schwingt dabei vollkommen mit, es hat keinen Platz mehr für irgendwas anderes. Es ist gefüllt. Ich stelle mir so ein bisschen so einen Becher vor, den füllst du auf und dann ist er so voll, dass er schon oben die Haut da spannt und da kann nichts mehr rein. Ausgefüllt. So vollkommen ist die, so ausfüllend ist die Freude. Jetzt ein bisschen, wie kann ich mir das vorstellen? Was ist mit Freude gemeint? Gibt es vielleicht so eine Freude überhaupt? Oder ist es unrealistisch? Ist es nur so Schwarmgedönse? Und bei der Vorbereitung, da habe ich verschiedene Bibelkommentare gelesen. Und es gibt manche, die sind der Meinung und sagen, ja, so eine perfekte Freude, wenn wir mal ehrlich sind, die gibt es doch gar nicht, oder? Das ist so perfekt, das kann es erst im Himmel geben. Und weil das erst so perfekt ist, muss es etwas sein, was Johannes meint, was in der Zukunft erst passieren wird. Und ja, ich glaube, es wird diese Freude auch in der Zukunft einmal geben. Das ist nicht ganz falsch, aber es ist auch nicht ganz das, was Johannes hier meint. Denn es gibt eine Perspektive auf Freude, die schon hier und jetzt erlebbar ist, die unseren Alltag bestimmt. Eine tiefe, unzerstörbare Freude. Und von der Freude spricht Johannes hier. Das ist auch nicht kein Spezialthema von Johannes. Ich habe mal nur nachgeschlagen. Ich habe mindestens 10 Themen oder Bibelstellen der Bibel gefunden, vom AT bis NT, wo diese Freude beschrieben wird. Kann ich jetzt nicht alle bringen. Aber da gibt es jede Menge. Das ist nichts Neues. Ich versuche es mal mit einem Bild zu erklären, weil ich es ein bisschen schwer finde, diese Freude gut zu beschreiben. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in der Rheinebene wart. Also irgendwo so beim Rhein, ein bisschen mehr im Norden. Für uns Deutsche ist das Obernorden von Deutschland so. Also für uns Süddeutsche hier. Und wer dort war, der kommt nicht drum hinweg, überall Obst- und Gemüseplantagen zu sehen. Die gibt es da überall. Man sagt nicht umsonst auch, die Rheinebene sei die Gemüsekammer Deutschlands. Und der Grund dafür ist, dass sie einen sehr hohen Ertrag haben. Das Außergewöhnliche an der Rheinebene ist zum einen, die haben einen guten Boden, aber vor allem, selbst in dürren Jahren wächst es dort. Also auch wenn es richtig, richtig schlecht ist, jetzt als die Hitzeperiode war, haben die richtig gute Ernten, selbst wenn die Sonne heiß ist. Und das liegt am Grundwasserspiegel, der unglaublich hoch ist. Also von unten sind diese Pflanzen fast mit ihren Wurzeln ständig im Wasser. Und auch wenn es dürr ist und wenn es mal nicht regnet, wenn es regnet, freuen sich die Pflanzen, keine Frage, aber sie sind nicht abhängig vom Regen, weil sie verbunden sind mit einer Wasserquelle von unten. Und ja, natürlich gibt es Zeiten, wo sie sich freuen über Wasser, aber sie sind nicht abhängig davon. Wisst ihr, wie ich meine? Und das Bild findest du in der Bibel immer und immer wieder. Wir haben das Psalm 1 zum Beispiel. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Oder Jeremia 17. Er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und am Bach seine Wurzeln ausstreckt und sich nicht fürchtet, wenn die Hitze kommt. Sein Laub ist grün im Jahr der Dürre. Im Jahr der Dürre ist er unbekümmert. Und er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Oder Jesus, wenn er vom Bild, vom Weinstock spricht und sagt, bleibt in mir, damit eure Freude vollkommen werde. Bleibt in mir, habt Koinonia, habt Gemeinschaft, damit eure Freude vollkommen werde. Oder später bei Jesus wieder, als er sagt, wer an mich glaubt und den Heiligen Geist empfängt, von dem werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Also was ich versuche zu sagen ist, dieses Bild von vollkommener Freude und das Verständnis, dass sie mit der Gemeinschaft zusammenhängt, das zieht sich durch die Bibel durch. Das ist jetzt kein Spezialthema vom Johannes. Die Bibel ist voll von diesen Erklärungen. Er sagt, ein Gottesmann braucht sich nicht zu fürchten, wenn die Dürre kommt. Nicht vor Hitze fürchten, weil die Wurzeln tief sind. Und selbst wenn es regnet, selbst wenn Dürre kommt, egal, ein Gottesmann bezieht seine Kraft aus dem Grundwasser, aus der Quelle, aus Jesus Christus, einer nie endenden Quelle. Aber jetzt nochmal, wie kann ich mir christliche Freude vorstellen? Wie sieht es praktisch aus? Also man könnte ja versucht sein zu glauben, dass Freude bedeutet, ich schwebe als Christ immer auf Wolke 7. Also wenn du Christ bist, wirst du immer lächeln, dauergrinsen, es wird dir immer gut sehen, so nach dem sein, du wirst dich immer gut fühlen, so nach dem Motto, ja, ich habe mir den Fuß gebrochen, aber Jesus ist der Herr. Und oh, mein Papa hat einen Herzinfarkt, egal, er ist treu, er wird es immer gut machen. Also, nee, ist unrealistisch. Ist auch nicht so. Und ich glaube, das ist auch nicht gemeint mit vollkommener Freude. Vollkommene Freude in der Bibel meint nicht dieses Dauergrinsen im Gesicht, sondern ist auch nicht das Fehlen von Trauer oder Leiden, sondern meint eine tiefere, von äußeren Umständen unabhängige innere Haltung, die aus der Gemeinschaft mit Gott entspringt. Und wir sehen das bei Jesus. Jesus, als einer seiner besten Freunde Lazarus stirbt, da ist er erschüttert. Jesus weint. Weint bitterlich, heißt es. Er ist traurig. Es bricht ihm das Herz. Und es ist vollkommen angemessen, in dieser Situation zu trauern und zu weinen. Aber gleichzeitig ist er mit Gott verbunden. Oder im Garten Gethsemane, da ist er mit seiner Kraft am Ende. Da heißt es, er bricht zusammen. Er ist verzweifelt. Er hat Todesangst. Und trotzdem vertraut er seinem Vater im Himmel und sagt, aber nicht, was ich will, sondern was du willst, sollst gestehen, weil ich weiß, dass du das Beste hast. Und als Jesus später am Kreuz stirbt, er leidet. Also vollkommene Freude meint nicht Abwesenheit von Leid, das stimmt nicht. Jesus leidet am Kreuz, er hat Schmerzen, aber zugleich kann er mit voller Gewissheit sagen, es ist vollbracht. Gott hat es gut gemacht. Vollkommene Freude bedeutet nicht das Fehlen von Trauer oder Leiden, sondern es ist eine tiefere, von Umständen unabhängige innere Haltung, die aus der Gemeinschaft mit Gott entspringt. Diese vollkommene Freude ist kein oberflächliches Glück. Ich weiß nicht, ob das für dich schizophren klingt oder so, aber es ist eine nie versiegende tiefe Quelle. Ich finde es ziemlich schwierig, das zu erklären. Wenn du das nicht selber erlebt hast, dann ist es schwer, das zu beschreiben. Es ist wie so eine tiefe Gewissheit, die aus der Tatsache entspringt, dass ich regelmäßig mit Gott Gemeinschaft habe. Immer wieder in seiner Nähe bin. Und dann geht es mir ein bisschen wie Johannes. Ich weiß es. Ich weiß, dass Gott die Dinge in der Hand hat, weil ich es immer, immer wieder erlebt habe. Gott hat die Dinge in seiner Hand. Er wird es gut machen, auch wenn ich das vielleicht nicht überlebe. Aber er hat es in der Hand. Ich kenne ihn. Ich weiß es, weil ich ihn kenne. Wir haben es vorher gesungen. In dem Lied kommt es, mein ganzes Leben warst du treu, Herr. Mein ganzes Leben warst du so, so gut. Egal was kommt, ich will darauf vertrauen, dass deine Güte, mein Gott, da ist. Ich weiß, dass Jesus es zum Guten führen wird. Ich weiß es, dass er alles in der Hand hat und mir noch so viel Schlimmes passieren kann. Nichts geht an ihm vorbei, weil ich ihn kenne. Und das ist keine Wunschvorstellung. Der Johannes, der ist, als er den Brief schreibt, so vielleicht 80 Jahre alt. So, also alle, die um die 80 sind, ja, das ist so das Alter. Und das ist so das Alter, da sagt man, da hast du keine großen Illusionen mehr. Du bist nicht mehr so der jugendliche Hüpfer, der sagt, oh, alles wird gut. So, man ist ein bisschen realistischer geworden. Also ich noch nicht, ich bin noch nicht da, aber man sagt es. Und er schreibt diesen Brief, während er auf einer Gefängnisinsel irgendwo sitzt, also nicht so in diesem, ja, mir geht alles gut Modus, und sagt, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe eine Quelle, die ist tiefer. Ich weiß es und trotzdem schreibt er von vollkommener Freude. Ich schreibe, damit auch du Freude erleben darfst. Das ist der Grund, warum ich das schreibe. Und diese Freude, die kommt aus zwei Dingen. Du kannst nicht Freude direkt haben. Ich würde mir so wünschen, oh, ich würde gerne ein Abo für Freude haben, yeah. Aber das gibt es in der Bibel auch nicht. So, Freude ist immer das Ergebnis von etwas anderem. Vollkommene Freude. Dieser innere Frieden, die Haltung, ich kann nicht sagen, so und jetzt habe ich inneren Frieden. Das funktioniert nicht. Sondern die Freude ist das Ergebnis aus zwei Dingen. Nämlich erstens aus der Gemeinschaft von Christen mit dem Vater und dem Sohn. Also Jesus ist die Quelle. Und das Zweite, dass wir diese Quelle kennen, persönlich kennen. Das ist jetzt mein letzter Punkt schon. Johannes sagt hier, weißt du, ich habe eine Gewissheit, weil ich selber dabei war. Weil ich es gesehen habe, ich habe es mit meinen Augen gesehen. Ich habe Jesus angefasst. In anderen Worten, ich kenne Jesus. Ich weiß, wer er ist. Und ich wünsche mir so sehr, dass du ihn auch kennst, persönlich kennst. Weil ihr dann auch diese Freude haben werdet. Ich will, dass ihr selbst seht und erlebt, wovon ich spreche. Und das sagt er, als Jesus schon lange tot war. Das heißt, Jesus ist erlebbar, er ist erfahrbar, er ist kennbar. Und ich meine mit kennen nicht nur so, ich weiß es und ich finde ihn irgendwie gut, sondern ich habe eine Beziehung mit Jesus. So eine kurze Umfrage im Raum, ein bisschen als Spaß so. Wer glaubt, dass in den nächsten 2 Tagen die Straße von Hormus wieder geöffnet wird? So, ja? Ja, 1, 2, ja, okay, so, ja, nur zum Wachwerden. Weil wir glauben, wir können Trump einschätzen, dass er so, also wir kennen ja Trump, ne? Aber wir kennen ihn auch nicht. Also, wir sagen das jetzt, oder wir sagen es nicht, wir strecken nicht, weil wir glauben, Trump gut genug einschätzen zu können, weil wir ihn kennen. Aber das ist kein persönliches Kennen. Keiner von uns, vermute ich mal, kennt Trump persönlich. Darf ich dich mal umgekehrt fragen, kennst du Jesus persönlich? Kennst du Jesus persönlich oder hast du nur Wissen über ihn? So wie bei Trump. Weißt du, ich glaube, viele Menschen in unserer Zeit behandeln ihren Glauben wie ein Buch, die Bibel wie ein Buch, wie ein Roman, so eindimensional, flach. Etwas, was ja, wenn sie über den Glauben reden, dann finden sie Dinge in der Bibel gut. So ein bisschen wie beim Fußballverein. Ich bin halt Mitglied, weil ich das irgendwie gut finde. So, ich stehe dahinter, hinter den Werten, hinter dem, was da so steht. Ich finde es irgendwie gut. Aber das ist flach, das ist eindimensional, das ist nur Theorie, das ist eine Einbahnstraße, da kommt nichts zurück. Es ist nicht dasselbe, wie Jesus persönlich zu kennen. Kennst du ihn? Habt ihr ein persönliches Ding miteinander? Wenn ihr euch trefft, sagt, ah ja, Jesus, weißt noch so. Habt ihr eine Beziehung? Ich glaube ja, es ist ohne Frage möglich, jede Menge Informationen über ihn zu haben, aber Jesus nicht persönlich zu kennen. Das ist ein Unterschied. So wie wir viele Informationen über Trump haben, aber ihn nicht persönlich kennen. Wir haben keine Beziehung. Die entscheidende Frage ist, für vollkommene Freude und für Ewigkeit, kennst du ihn? Denn das ist die Quelle. Und der Johannes, der schreibt diesen Brief, weil er Jesus persönlich kennt. Und er würde so gerne was arrangieren. So, ich sag mal so ein bisschen wie so ein Datemaker. Ne? Johannes schreibt diesen Brief. Ich möchte, dass ihr wie ich diesen Jesus kennenlernt. Und darum schreibe ich den Brief. Und in den nächsten Wochen wird es genau Stück für Stück darum gehen, diesen Jesus Fleisch dran zu kriegen, ihn kennenzulernen, Koinonia zu haben. Das ist Ergebnis ist Freude. Also darum, seid auf jeden Fall die nächsten Sonntage dabei, das lohnt sich. Wir gehen es jetzt Stück für Stück an. Ich will uns eine Minute Zeit geben, um kurz innezuhalten. Kurz innezuhalten und nutzt dafür gerne auch euer Heft, euer Ding. Und wenn nicht, einfach mit Gott ins Gespräch zu gehen. Die Band wird ein bisschen Musik spielen. Und die Frage, die ich euch stellen möchte, ist, was lerne ich über Gott? Wie erfahre ich Gott? Vielleicht auch, vielleicht hat Gott was bei dir angestupst, eine Frage. Eine konkrete Frage, wo du sagst, boah, das bewegt mich jetzt. Schreibt euch die Frage auf. Oder auch, das will ich nächste Woche angehen. Ich will das angehen. Johannes schreibt diesen Brief, weil er sich wünscht, dass du Jesus wirklich persönlich kennenlernst. Es geht dir nicht darum, noch mehr über Jesus zu wissen, sondern ihn zu kennen. Genau. Nehmt euch die Zeit, in so 1, 2 Minuten schließe ich mit dem Gebet.